Herzlich willkommen zum Metal.de Podcast, der Podcast über Heavy Metal und allem, was dazugehört. Pure fucking
Metal! Moin Moin, ich bin Dominik Rothe.
Und ich bin Jan Wischkowski und ihr hört den Metal.de Podcast.
Hier sprechen wir über Heavy Metal, alle Subgenres und werfen den ein oder anderen Blick über den Tellerrand.
Außerdem geben wir euch Einblicke in den Redaktionsalltag. Ja, Dominik, heute neues Format, neues Glück.
Jo.
Wir wollen mal ein bisschen Leben in die Bude kriegen und haben uns überlegt, dass wir von Zeit zu Zeit etwas analog zu so ein Zehnerlisten, die ja bei uns relativ präsent sind, bringen möchten. Allerdings ein bisschen abgespeckt, weil wir ja ein bisschen mehr drüber labern. Und deswegen gibt es ab sofort 6 Dinge und der Satz wird dann immer vervollständigt. Dominik, was haben wir heute im Angebot?
Heute haben wir 6 Dinge, die uns an der Metal-Szene nerven. Man will ja auch ein bisschen reißerisch sein hier im Podcast.
Genau. Und ich würde dir einfach mal den Anfang überlassen.
Ja, also kurz noch zur Erklärung. Wir haben uns das so überlegt, jeder von uns hat jetzt 3 Dinge rausgesucht und wir spielen uns die dann abwechselnd jetzt so ein bisschen hin und her, aber quatschen dann natürlich auch noch über jeden einzelnen Punkt. Wenn du mich da schon so zu einlädst, lege ich dann einfach direkt mal los mit dem ersten Punkt, der mich total nervt, und das ist die übermäßige Glorifizierung von Personen. Also übermäßiger Personenkult in der Metal-Szene finde ich manchmal ganz schrecklich. Ich habe natürlich auch höchsten Respekt vor bestimmten Bands, Musikern, Musikerinnen, wie auch immer. Aber man darf halt nie vergessen, dass das schon noch alles Menschen sind, die da auf der Bühne stehen und tun, was sie tun. Und ich habe halt oft das Gefühl, dass die Leute, die vor der Bühne stehen und sich das gerne anschauen, sich da nicht so immer im Klaren drüber sind und irgendwie glauben, oder was heißt, gerne glauben möchten eher so, dass das irgendwelche Übermenschen seien. Und das finde ich manchmal doch sehr anstrengend.
Hast du ein konkretes Beispiel, das dir da jetzt gerade einfällt? Also ich stimme dir dazu, ich kann mir Namen nämlich eh nicht merken. Aber man hat ja natürlich immer so welche im Kopf.
Der Mensch, der mir als erstes immer einfällt, ist, möge er in Frieden ruhen, der Lemmy von Motorhead. Ich glaube sofort, dass das ein super netter Typ war. Und natürlich hat Motorhead eine super wichtige Band und ich mag die ja auch. Aber sehr viele Leute reden ja gerne davon, dass er den Rock'n'Roll gelebt hat wie kein anderer und das wie, als wäre das jetzt deswegen die große Vorbildfunktion, die er da erfüllt. Aber wenn man mal seine Autobiografie liest und da auch ein bisschen zwischen den Zeilen liest und sich auch mal irgendwie die Doku Lemmy the Movie anschaut, dann ist halt schon irgendwie erkennbar, dass der Typ abseits von Motorhead halt einfach ein sehr einsamer Alkoholiker war, der in so einer Messi-Wohnung gewohnt hat, die halt auch als Kulisse für irgendeine RTL-2-Hartz-IV-Sendung herhalten könnte. Also so böse das jetzt auch klingt, aber wer auch immer den Film gesehen hat, so das kann man halt nicht leugnen. Und ich finde es dann manchmal schon irgendwie sehr schwierig, wie viele Menschen das dann irgendwie gerne ausblenden, dass da halt viel mehr hinter so einem Menschen steckt, als nur dieses, er ist der große Rockstar, der auf der Bühne steht. So, also finde ich halt manchmal ein bisschen problematisch. So gerade sein übermäßiger Alkoholkonsum wird ja auch immer gerne so als dieses große, krasse Ding gesehen. Dabei war das quasi ja auch sein Todesurteil am Ende des Tages.
Ja, wobei, also widerspreche ich so ein ganz bisschen, ohne dass ich jetzt das komplett in Schutz nehmen will. Es ist ja schon so, dass dieser Rock'n'Roll-Lifestyle ja auch dieses Sex, Drugs, Rock'n'Roll irgendwie vorgibt. Und da hat er ja dann eigentlich schon exzessiv gelebt, aber die private Persönlichkeit, ja gut, das ist dann natürlich trotzdem traurig. Aber ich glaube, da ist viel schon in einem gewissen Bewusstsein passiert, dass das so sein kann, ne? So leben, als wäre es der letzte Tag. Oder meinst du nicht?
Ja, aber ob das so die beste Lebenseinstellung ist, weiß ich halt immer. Also weiß ich nicht. Ich glaube halt, dass die wenigsten Menschen wirklich so leben wollen würden. Also sonst, also sie könnten es ja auch einfach tun, wenn das wirklich so erstrebenswert wäre.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass da eh viel mehr Fantasie drin steckt, als es irgendwie real zu real erstrebenswert ist. Also ich habe eh das Gefühl, dass die Leute den Musikern oder diesen Kultmusikern dann irgendwie kein Privatleben gönnen. Also, so du darfst, du musst immer so sein wie auf der Bühne. Und das finde ich halt, ziemlich albern, ehrlicherweise. Also ich kann damit auch nichts anfangen. Ich finde Personenkult auch sehr bizarr an vielen Stellen. Aber das betrifft halt nicht nur den Metal, das hast du ja eigentlich überall.
Ja, das stimmt natürlich. Aber in anderen Bereichen habe ich da persönlich jetzt halt nicht so viele Berührungspunkte mit. Deswegen juckt mich das da dann nicht so. Beziehungsweise bei Musikern aus der Metal-Szene kann ich es ja irgendwo sogar noch halbwegs nachvollziehen, wie das dann passiert, weil irgendwie mit 14 oder 15 war ich da ja auch noch völlig in dieser Traumwelt unterwegs und dachte, das sind jetzt alles nur super krasse Leute und alles bei denen ist toll. Aber ich finde es halt irgendwie immer ein bisschen seltsam, dass sehr viele Fans das scheinbar auch mit fortschreitendem Alter irgendwie nicht ablegen oder nicht ablegen wollen, diese Sichtweise.
Das ist auch was ich aber auch da an vielen Stellen irgendwie im Leben nicht so 100% nachvollziehen kann, weil andererseits steckt da, glaube ich, dann schon eine gewisse Leidenschaft irgendwie hinter. Aber ja, Personenkult ist halt echt albern. Ich finde es tatsächlich albern. Also Respekt haben und Personenkult sind für mich auch echt zwei verschiedene Sachen.
Ja, das stimmt. Ja. Aber wie gesagt, trotzdem, ich will jetzt hier gar nicht den armen Lemmy mit Füßen treten. So, Motorhead und er haben ja sehr, sehr viel geleistet, sowohl musikalisch als auch sonst irgendwie. Und wenn man sich Interviews mit dem durchliest, war das ja auch irgendwo ein sehr intelligenter und offensichtlich auch netter Mensch. Alle Vorbands, die jemals mit denen auf Tour waren, haben ja auch nur Gutes darüber berichtet, wie man da behandelt wurde, was ja auch alles andere als selbstverständlich ist. Aber ich finde es halt irgendwie schon bedenklich, dass viele Fans irgendwie dann alles abseits davon dann immer so gewollt ausblenden.
Aber das gilt ja auch, also ich find Lemmy ist jetzt vielleicht dann eher ein tragisches Beispiel, aber ich finde, es gibt ja auch genügend andere Beispiele, wo dann Dinge einfach irgendwie verklärt werden im Zuge dieses Personenkults und die Person dann halt echt eine absolute menschliche Vollkatastrophe ist. Ja. Also gibt ja auch fallende Ideale oder fallende Idole. Aber ja, also ich finde halt dieses unkritische Abfeiern total seltsam. Also ich kenne das jetzt noch eher aus dem Fußball tatsächlich als aus der Musikbranche, wo dann gar nicht großartig hinterfragt wird, was denn die Leute machen, solange sie auf dem Platz gut performen. Andererseits ist da die Lupe ja noch viel mehr drauf. Also da gibt's dann ja immer dieses Skandelchen, aber dann, das wird halt alles dann so ausgeschlachtet, aber trotzdem so am nächsten Wochenende stehen die Fans trotzdem wieder im Stadion und feiern die Mannschaft respektive den Spieler. Und das finde ich halt auch manchmal schwierig. Aber ja, also im Metal-Kontext passiert das halt auch. Oder auch im Rock-Business. Und ich glaube, dass da auch ganz viel übersehen wird, bewusst oder unbewusst. Also mir fällt jetzt gerade ein krasses Beispiel ein, das will ich jetzt aber gar nicht so weit vertiefen, weil das, glaube ich, einfach eine Zeit lang ja auch sehr präsent war und aber eine absolute Katastrophe war. Aber hier Lost Prophets zum Beispiel. Also,
ja.
Ne, vergöttert und dann passiert das.
Ja. Ja, oder jetzt halt jüngst die John Schaffer-Nummer mit dem Sturm auf das Kapitol war ja auch so ein ähnlicher Fall.
Ja. Also auch da denke ich, hat man, oder ich find, da hat man einfach noch deutlicher die Anzeichen gemerkt, wohin es eigentlich gehen kann.
Ja, das stimmt natürlich.
Und am Ende zu sagen, davon hat keiner gewusst oder das hat sich keiner vorstellen können, ist, glaube ich, so ein bisschen, oder zeigt das ja so ein bisschen, dass der Personenkult und der Respekt vielleicht vor dem musikalischen Genie ein bisschen über gewisse Tatsachen hinweggetäuscht hat.
Aber da, also ne, ich will ja jetzt auch hier gar nicht so oberlehrerhaft rüberkommen, als wäre ich immun gegen dieses Phänomen oder so. Ne? Nicht, dass mir das jetzt noch jemand ankreidet, so, weil gerade Schaffer ist ja jemand, wo ich ja dann selber auch irgendwie schuldig bin, sag ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, weil ich habe das ja auch seine seltsamen Interview-Aussagen jahrelang unter diesem, ja, ist halt so ein komischer Ami-Fuzzi, so, ne, das braucht man nicht so ernst nehmen, abgetan, aber jetzt hat sich ja gezeigt, dass man das halt doch alles irgendwie hätte ernst nehmen sollen. war für mich dann auch irgendwie ein größerer Schock, als es eigentlich hätte sein sollen, gemessen an dem, was der Typ in der Vergangenheit halt so von sich gegeben hat in der Öffentlichkeit.
Also ich muss, ich muss gestehen, ich war tatsächlich nicht so überrascht, aber ich habe halt mit Iced Earth auch nicht viel am Hut. Also bei mir war halt keine persönliche Verstrickung durch meinen Musikgeschmack gegeben. Andererseits passiert mir das auch an ganz vielen Stellen. Und mitunter, also ich glaube, es ist auch noch was anderes, wenn du deine Musik unabhängig von den Personen dahinter hörst. Also wenn du da gar nicht so viel persönliche Vergleiche ziehst oder dich so persönlich verbunden fühlst, dann spielt es ja keine Rolle in dem Sinne. Aber das ist schwierig, ich bin da auch nicht frei von. Es gibt auch Musiker, wo mir bestimmt auch ein bisschen die Knie weich werden, wenn man auf die trifft. Und das hat dann noch nicht mal was mit Geschmack zu tun, sondern einfach wirklich vor der Leistung oder dem Status, den sie haben. Ja, ich glaube, trotz allem, also ich finde es auch nervig.
Ja. Aber bevor wir dann zum nächsten Punkt kommen, noch kurz, weil ich gerade von Lemmys Todesurteil sprach. Mir ist natürlich klar, dass er an Krebs gestorben ist, bevor mir das gleich irgendwer um die Ohren haut, dass sein Alkoholkonsum ja gar nicht der Grund für sein Leiden am Ende war. Aber wollte ich das nur noch mal kurz klarstellen. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass der Lifestyle besonders gesund war. So.
Okay.
Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu deinem ersten Punkt über, Jan.
Ja, voll super. Von Lemmy down to earth zu was viel Banalerem. Aber es nervt mich tatsächlich, gerade jetzt in der Corona-Zeit doppelt. Und das sind Live-Alben. Und ich sag dir auch, warum. Ich finde ja, es gibt durchaus gute Live-Alben. Und auch sehr gute Live-Alben.
Ja.
Aber es war früher etwas Besonderes, wenn eine Band ein Live-Album aufgenommen und rausgebracht hat. Und wenn ich mir jetzt im Moment so ein bisschen die VÖs angucke und so weiter, habe ich das Gefühl, dass jede Band noch ein fünftes Live-Album raushauen muss. Und schlussendlich, und dann kommen wir wieder zurück zum generellen Punkt Live-Album, wer zur Hölle hört sich das denn wirklich an? Also es gibt ja eigentlich bei Live-Alben nur zwei Optionen. Entweder der Sound ist kacke oder der Sound ist super und du könntest dir einfach auch ein Studioalbum anhören, außer dass du vielleicht ein paar klatschende Fans nicht hast und ein paar Ansprachen. Oder also gibt es für dich irgendeinen Grund, dass Live-Alben sein müssen?
Also da bin ich ja tatsächlich auf einem ganz anderen Dampfer unterwegs, weil ich finde Live-Alben super. Also klar, in der jüngeren Vergangenheit, jetzt wurden sie halt immer überflüssiger, weil sowieso 1000 Mitschnitte von jeder Tour in mal mehr, mal weniger guter Qualität irgendwo im Internet zu sehen sind, so. Allein schon, weil jedes große Festival ja gefühlt sowieso alle Auftritte, also nicht nur gefühlt, allein weil jedes große Festival alle Auftritte mitschneidet und davon ja regelmäßig was im Internet landet. Aber weiß ich nicht, also zum Beispiel bei Iron Maiden war Live After Death das erste Live-Album der Knackpunkt, wo bei mir der Funke übergesprungen ist, weil das so viel mehr Energie hatte als alle Studioaufnahmen aus den 80ern. Da habe ich mich erst in diese Band verliebt, als ich die Platte das erste Mal gehört habe. Da kam einfach eine Power und eine Spielfreude rüber, die Studioaufnahmen selten bis nie irgendwie transportieren können, weil man als Band da auf der Bühne ja auch einfach nochmal ganz anders mit einem ganz anderen Level agiert, so als im Studio. Im Studio ist man ja viel mehr darauf bedacht, so dass alles irgendwie perfekt sein muss und bla. Und live geht's ja dann ja einfach um so pure und rohe Energie, würde ich sagen.
Und das kommt bei dir auch ohne die zugehörigen Bilder wirklich so an? Also ich
Die entstehen ja dann in meinem Kopf, während ich mir das anhöre.
Okay, hast du also viel Fantasie für. Aber das ist ja, also ich, wie gesagt, ich fand Live-Alben immer was Besonderes. Und ja, es gibt sie, auch die Live-Alben, die mich abholen. Aber ich könnte dir jetzt noch nicht mal 10 Live-Alben nennen, wo ich sage, die muss ich im Schrank stehen haben, weil sie mir so viel geben.
Aber ich glaube, das kriege ich hin.
Ernsthaft? Okay.
Ja. Soll ich es jetzt machen?
Naja, ich weiß nicht, ob die Zeit dafür reicht.
Ja, okay, aber vielleicht für ein anderes Mal. Aber ich glaube doch 10 Live-Alben, die ich für absolut im Schrank, für das im Schrank stehen haben wert finde ich, glaube ich, ziemlich easy.
Okay, aber eigentlich, das ist ja scheiße. Eigentlich müsstest du jetzt das spontan aus dem Kopf in, ich gebe dir 60 Sekunden runterrattern, ohne groß nachzudenken. Wenn sie wirklich so sammlungswürdig sind.
Boah, 60 Sekunden. Ja, okay, komm, warte. Ich gucke jetzt auf die Uhr. So, jetzt habe ich eine Minute. Alles klar. Live After Death Rock in Rio von Maiden. Made in Japan von Deep Purple. Die Live in Texas von Linkin Park. Live Shit von Metallica. Live Devastation von Destruction. Creator. Die Dying Alive. Judas Priest Unleashed in the East. Lass mich überlegen. Das Live-Album von Night Demon. Wie hieße? Live Dingsbums Remains. Und fuck, eine brauche ich noch. The Cure, live, so, bam, 10 Stück.
Okay, hast du ja gerade so geschafft. So, wenn wir jetzt aber auf die Jahreszahlen der Veröffentlichung gucken und in die...
Ja gut, dann sind die alle 20 Jahre und älter.
Genau, liegen die wahrscheinlich alle ein ganzes Stück vor YouTube. Also bevor du dir Live-Shows einfach mit den zugehörigen Bildern anhören konntest. Also ich, weißt du, ich finde das auch völlig okay, dass irgendwie... Als Stream zu haben. Ja, ich finde es auch okay, wenn eine Band mal ein Live-Album rausbringt, aber dieser inflationäre Gebrauch, Live-Alben rauszuklopfen, weil einem gerade nichts anderes einfällt, weiß ich nicht. Und ganz im Ernst, bei vielen, also habe ich halt auch wirklich nicht das Gefühl, dass diese Energie überspringt, weil die Nachbearbeitung halt entsprechend gut vollzogen wurde. Dass eben die Kanten weg sind und das dann halt wirklich auf ein live eingespieltes Studioalbum mit Publikum.
Ja,
oder?
Also Unleashed in the East habe ich ja gerade erwähnt, das ist ja ein Album, dem dieser Ruf auch bis heute nacheilt, dass es eigentlich Unleashed in the Studio heißen müsste und bis auf das Publikum gar nichts mehr von den Konzerten übrig geblieben ist. Ob das wirklich so stimmt, wird man wahrscheinlich nie so hundertprozentig wissen, so, aber dass zumindest Rob Halford dann nochmal ins Studio gegangen ist und ein paar Sachen also mehr als ein paar Sachen eingesungen hat, so, daraus macht ja auch die Band keinen Hehl. Aber die Platte ist halt vor allem deshalb geil, weil die Produktion der vorherigen Judas Priest Studioalben halt gerade aus heutiger Sicht schon irgendwie ein bisschen dünn wirken und die Songs dann auf der Unleashed in the East zum ersten Mal halt mit so richtig Druck dahinter aus den Boxen ballerten.
Ich wollte auch gerade noch ein Beispiel bringen, wo ich ein Live-Album tatsächlich in meiner Jugend sehr gefeiert habe. Das war die Helle Live von Machine Head. Und
die fand ich auch richtig
gut. Genau, und da komme ich nämlich auch zu einem anderen Punkt. Der Sound war halt einfach 10-mal besser als auf The Burning Red. Und das heißt, du hast die coolen Songs von The Burning Red endlich mal mit einem vernünftigen Sound gehabt.
Also eins von den 10 Alben, die ich gerade genannt habe, war ja auch die Alive Devastation von Destruction. Die lag, glaube ich, nur als Bonus-CD von irgendeinem Boxset irgendwann mal bei, also so einem DVD-Boxset. Und das ist ein Auftritt auf dem Wacken Open Air irgendwann Mitte der 2000er und der ist halt geil, weil der halt so super, super, super roh ist. Also noch roher geht's halt gar nicht. Da ist sogar irgendein Stromausfall während des Gigs noch drauf und man hört dann auch Schmiers angepisstes Gelaber durchs Mikro, wie er sich jetzt darüber aufregt, dass gerade nichts mehr funktioniert. Das ist halt so super, weil es halt so echt ist.
Genau, also das finde ich halt auch, aber das sind dann halt aus meiner Sicht halt auch irgendwie so diese Bonus-Dinger. Also früher, kann ich mich auch erinnern, als es dann irgendwie auch noch Singles gab oder so, dann waren immer noch so 2 Live-Songs oder so mit drauf.
Ja.
Das fand ich halt irgendwie noch cool, das hat noch so Charme, hast dann halt nochmal so was Rohes hingeklatscht bekommen und hast halt so ein bisschen das Live-Feeling und hast dann auch noch, selbst wenn es dann 3 Live-Bootleg-Scheiben gab oder sowas, hast halt wirklich 3 unterschiedliche Qualitäten gehabt. Und das war irgendwie cool. Und dieses tot produzierte Live-Album finde ich ehrlich gesagt nach wie vor, ich würde jetzt sagen, 80% der Fällen total unnötig und überflüssig. Und in Zeiten von Corona kotzt mich das halt noch mehr an, weil mag ja nicht gemeint sein, so den Leuten jetzt das Konzerterlebnis nach Hause zu verkaufen. Also bewusst verkaufen, weil es wird ja, jetzt nicht unbedingt frei Haus geliefert, außer du guckst dann auf YouTube oder hast den Stream. Und so pisst mich das halt an. Ich kann keine Shows gucken, aber krieg dann halt irgendwie ein Live-Album vor die Nase gesetzt. Was anderes, also anders ist es vielleicht noch, wenn es irgendwie Besonderheiten gibt. Also wir hatten ja jetzt auch irgendwann die Premiere dazu, glaube ich, halt, dass die eine Soulbrood-Show, die das ja in der, jetzt müsste ich gerade recherchieren, weil es mir gerade wirklich entfallen ist, in der Kirche irgendwo aufgenommen haben, wo die Akustik halt einfach, oder ein Gemäuer, wo die Akustik halt einfach eine komplett andere ist. Hm. Das finde ich dann halt auch noch mal ein bisschen charmanter.
Ja.
So, jetzt sag was, weil ich recherchiere jetzt noch mal schnell nach und korrigiere mich gleich.
Ja, also das mit besonderen Locations oder der Akustik wegen fände ich, also ich sag mal, ich fände auch jedes Live-Album vom Prophecy Fest irgendwie interessant, selbst wenn da primär Bands auftreten, die jetzt nicht so mein Ding sind, weil halt die Location da, glaube ich, sofort auch auf den Sound von so einem Live-Album Auswirkungen hat. Aber also wenn ich jetzt gerade an die 10 Alben denke, die ich aufgezählt habe, muss ich natürlich auch sagen, so Sachen wie die Dying Alive von Creator, die ist halt auch in dieser Liste drin, weil ich halt selber auf dem Konzert war, wo das aufgenommen wurde. Und das ist natürlich dann nochmal so ein Faktor, der so ein Live-Album natürlich zu was super Besonderem macht, weil ich meine, klar, jeder kann heute so ein Gig irgendwie in schlechter Quali mit seinem Handy filmen. Aber so einen richtig super professionellen Mitschnitt mit mehreren Kameras und einem Top-Sound von einem Konzert, wo man selber gewesen ist, kriegt man ja dann doch nicht alle Tage zum sich nach Hause ins Regal stellen.
Das stimmt, aber ich finde halt auch, wenn du also Live-DVDs finde ich auch immer noch charmanter als Live-Alben. Ehrlicherweise, wobei sie halt wirklich in Zeiten von YouTube auch völlig überflüssig geworden sind. Es war ein Wasserturm, um das ganz kurz nochmal zurück zu Soulbrood zu schwenken, das war ein Wasserturm. Den Namen kann ich gerade nicht aussprechen, wer googeln möchte. Go. Ja, ich glaube aber, das Kapitel Live-Alben sind wir anscheinend ein bisschen unterschiedlicher Meinung, wobei das ja bei dir dann eher an einzelnen Herzstücken in der Sammlung als an einer absoluten Liebe zu Live-Alben liegt. Oder deute ich das falsch, bevor wir weiterspringen?
Im Prinzip hole ich mir Live-Alben von Vans, die ich mag immer gerne, aber weiß ich nicht, jetzt auch die letzte Enforcer Live Plotter hat mir auch total viel Spaß bereitet. Anders als du finde ich es halt irgendwie ganz schön, jetzt in Zeiten von Corona wenigstens ein bisschen Konzertfeeling nach Hause zu kriegen, das nicht aus irgendwelchen Livestreams ohne Publikum besteht, wo dann halt die Atmosphäre gar nicht rüberkommt.
YouTube, verdammte Scheiße. Also das ist einfach der Punkt. Dann gucke ich mir echt lieber irgendeine Show an, die gut aufgemacht wurde von irgendeinem Festival, wo Publikum dabei ist, als mich vor die Anlage zu setzen und die Bilder in meinem Kopf entstehen zu lassen. Ja, weil ich mich dann doch erinnere, dass das Gefühl irgendwie, weiß ich nicht, anders ist. Aber egal, Deckel drauf. Na komm, nächstes von dir.
Jo, mein nächster Punkt bezieht sich diesmal noch deutlicher auf die Leute hinter der Musik, denn was ich nicht mehr ertragen kann, sind lahme Interviewantworten. Also wenn ich ein Interview lese und ich habe halt das Gefühl, egal welche Fragen da gestellt wurden, die Antworten sind alle nur so auswendig runtergeleierte Promo-Phrasendrescherei, weil diese Menschen überhaupt nicht daran interessiert sind, die Fragen wirklich zu beantworten. Da kriege ich mittlerweile die Krise, weil ich frage mich halt auch so, wem soll das was bringen? Also wem bringen diese Interviews was? Damit lässt du doch dich selber irgendwie scheiße dastehen, weil du einfach desinteressiert wirkst. So, für den Menschen, der dich interviewt, ist es blöd, weil er halt nur blödsinnige Antworten kriegt und schon weiß, dass er da nichts Gescheites draus machen kann. So, also was gewinnt man dadurch? Das ist mir einfach nicht klar und ich finde es unglaublich nervig. Und da gibt es leider in meiner Wahrnehmung sehr, sehr viele Bands, wo das zutrifft.
Gebe ich dir vollkommen recht. Ich gebe aber auch zurück, dass es sehr wenig gute Interviewer gibt.
Ja, also, da ist mit Sicherheit auch was dran. Ja, was wolltest du sagen?
Und, dass viele Sachen einfach schon gesagt worden sind und viele Bands auch einfach nicht viel zu sagen haben. Also, das ist, glaube ich, eine Verkettung von vielen, vielen Dingen, bei der ich dir zustimme. Ich glaube, dass, weiß ich nicht, auch die Erfahrung gemacht, solche Interviews zu haben, und auch per Mail zu führen, wo du dir am Ende des Tages dachtest, warum hast du dir überhaupt Mühe gemacht, über die Band zu recherchieren? Gleichzeitig kann ich auch verstehen, wenn eine Band irgendwann sagt, so, sie hat echt einfach keinen Bock mehr zu erzählen, warum sie so heißen, wie sie heißen, nach Album Nummer 10.
Klar. Klar gibt's auch einfach, klar liegt's auch manchmal an den Fragen, die gestellt werden, so. Aber weiß ich nicht. Also, wenn es doch klar erkennbar ist, dass der Mensch am anderen Ende sich Gedanken über das gemacht hat, was er fragt, sei es, weil er sich irgendwie mit den Texten auseinandergesetzt hat oder irgendwelche Zusammenhänge zwischen den einzelnen Platten erkennt und herstellt oder was weiß ich so, ne? Also irgendwas, was einem dann schon das Gefühl vermittelt, so okay, der hat sich damit länger als 5 Minuten beschäftigt. Wenn dann nur so 2 Satzantworten oder so zurückkommen, dann denke ich mir halt schon immer so, warum machst du das hier überhaupt? Also, ja, wahrscheinlich, weil sie halt irgendwie vertraglich dazu verpflichtet sind, so, aber das kann es ja halt nicht sein.
Nee, ich finde es halt auch. Also ich, irgendwie sollten Interviews nur stattfinden, wenn beide Parteien Bock drauf haben und ein ehrliches Interesse daran besteht, ein
das wäre halt mal was
vernünftiges Gespräch zu führen.
Und da, also ne, ich meine auch jetzt hier in meiner Zeit bei Metal.de habe ich das ja auch schon erlebt, dass ich Interviews führe, wo man einfach nach 2 Fragen schon gemerkt hat, so okay, da wird halt nichts passieren, egal was ich den jetzt frage, so ne. Also beziehungsweise es gibt ja auch Leute, die blocken dann bei den wirklich spannenden Fragen auch sofort ab und sagen so, nee, da will ich nicht drüber reden oder so. Da kannst du dann halt auch nichts machen, ne. Also dann kannst du dir vorher die dollsten Fragen überlegt haben, wenn die dann nicht mit dir drüber reden wollen, dann kannst du sie halt nicht zwingen. Aber wie gesagt, ich finde das halt irgendwie auch, also von Seiten der Künstler, der Musiker, dann schon irgendwie immer so ein bisschen lahm einfach.
Ja, also ich kann dir da tatsächlich nicht widersprechen. Ich bin eh kein Riesenfan von Interviews, außer es gibt halt wirklich irgendwas, das spannend drumherum ist. Aber ich finde halt Interviews zu neuen Platten zum Beispiel, also ausgesetzt die Platte hat jetzt halt wirklich irgendwie ein Konzept, was mega interessant ist, jucken mich die Antworten ehrlicherweise so gut wie null. Deswegen.
Aber dann,
ja. Nee, sprich weiter.
Wollte ich nur noch kurz an dieser Stelle einmal eine Lanze für einen meiner Lieblingsmusiker überhaupt brechen, den Mille von Creator. Mit dem habe ich ja auch einmal ein Interview führen dürfen. Und der war halt überhaupt nicht so. Und das habe ich selten erlebt, dass jemand, dem ich Fragen stelle, von der ersten Minute an einfach so das auch ernst genommen hat und sich halt auch bei jeder Frage irgendwie Gedanken gemacht hat darüber, was er jetzt sagt. Das war tatsächlich mal ein positives Gegenerlebnis zu dem, was ich jetzt gerade hier so geschildert habe.
Ja, ich glaube, da gibt's auch genügend Bands, die halt auch trotz allem noch was zu sagen haben und da auch gerne irgendwie bereit sind. Und theoretisch sollte es ja auch so sein. Also wenn ich irgendwie leidenschaftlich hinter meiner Musik stehe, dann habe ich ja hoffentlich auch eine Menge zu erzählen dazu und habe mir hoffentlich eine Menge Gedanken gemacht.
Ja.
Dazu komme ich aber gleich noch, wo das vielleicht auch nicht so der Fall ist. Aber ja, so deswegen verstehe ich es auch manchmal nicht, warum Antworten so dröge ausfallen. Weil selbst aus einer Scheißfrage solltest du als Künstler halt noch eine coole Antwort machen können. So.
Ja.
Aber
eigentlich geht das.
Kommt halt nicht so oft vor, also dementsprechend. Ja. Ich lese auch nicht mehr so viele Interviews, weil es eben genauso ist, weil vieles ist halt einfach schon irgendwie gesagt worden. Und ob die Band jetzt in Studio X oder Studio Y aufgenommen hat und warum mit Produzent X gearbeitet wurde und mit Y nicht mehr, boah. Nee, dazu ist mir meine Zeit zu schade.
Immer die gleichen Stories.
Was?
Ja. Sind ja meistens auch immer die gleichen Stories, warum man da irgendwas gewechselt hat. Ja, wir haben halt mal frisches Blut in unserem Kreativprozess, bla bla bla, so, ne? Das ist halt, niemand wird sich ja da hinstellen und sagen, ja, der Produzent von der letzten Platte war halt ein Arschloch, so, selbst wenn es so gewesen ist, das sagt ja dann keiner.
Ja, genau, und ich glaube, die tatsächlich jetzt reißerischen Stories mit, warum ist jetzt der Gitarrist rausgeflogen oder gegangen aus der Band, kriegst du ja nicht. Großartig, da kommt ja dann auch nur das übliche Blabla raus. Also von daher, so wahnsinnig viel ist da dann, glaube ich, an vielen Stellen nicht zu holen. Aber ich bleib dabei, es ist halt echt ein Zusammentreffen von drei Parteien. Also gibt die gesamte Band, also das gesamte Bandkonstrukt das her. Wie ist der Musiker drauf und wie ist der Journalist drauf? Und ja, sobald eine Sache dabei schon ausfällt, wird's halt schwierig.
Ja. Was ist denn dein nächster Punkt auf der Agenda?
Der nächste Punkt, der mit Mühe und Leidenschaft für seine Musik zu tun hat, schlechte Cover-Artworks. So. Ich bin ja ein großer Freund davon, dass der Inhalt zählt. Und dementsprechend messe ich dem Ganzen jetzt nicht so wahnsinnig viel Bedeutung bei. Vor allem halt im positiven Sinne. Also ein cooles Cover-Artwork ist halt für mich nicht mehr als nice to have. Andererseits verstehe ich es halt echt nicht, wie manche Bands sich so unfassbar beschissene Artworks und auch Bandlogos herstellen lassen können. Oder weiß ich nicht was. Oder sich, also sich, das ist ja die optische Präsentation der Kunst oder der Musik. Dann sollte das doch auch mit ein bisschen mehr Mühe als Paint zum Beispiel sein. Ausgesetzt, und das, da gibt's halt auch coole Sachen, ausgesetzt, Paint, also man macht das halt explizit minimalistisch und macht da halt irgendwas Lustiges draus und das passt halt trotzdem zur Musik, so, das funktioniert auch. Aber es gibt aus meiner Sicht eine ganze Menge hässlicher Cover und richtig beschissener Bandlogos und das schreckt mich dann schon ab. Und ist halt auch trotzdem irgendwie so ein Qualitätsmerkmal für mich, weil trotz allem zeigt das ja, wie wichtig einem selbst die Musik ist.
Da habe ich tatsächlich gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich persönlich finde Albumcover sogar noch ein bisschen wichtiger als du, weil ich finde irgendwie so ein Album, das ist ja im besten Fall ein Gesamtkunstwerk, in dem Musik, Texte und Cover, Bandfotos, die ganze optische Präsentation, alles irgendwie miteinander verzahnt und aufeinander abgestimmt ist und halt wirklich ein sehr, sehr stimmiges Gesamtbild abgibt. Und da ist ein schlechtes Albumcover natürlich ein absoluter Killer, mit dem das dann gar nicht mehr funktioniert. So, mein Lieblingsbeispiel für schlechte Albumcover ist ja immer Dance After Death von Iron Maiden. Einfach, weil man so hart sieht, dass das noch nicht mal fertig war. Und das ist ja auch die Hintergrundstory. Also der Künstler, der das gezeichnet hat, der am PC diesen Entwurf gemacht hat, hat ja dann sogar darauf gepocht, seinen Namen bitte nirgendwo zu erwähnen, wenn das Ding veröffentlicht wird, weil er selber halt gesagt hat, so Leute, das ist noch gar nicht fertig. So, das könnt ihr nicht so veröffentlichen. Die Band hat es dann trotzdem gemacht und man sieht halt auch einfach an den billigen Computerfiguren auf diesem Cover, dass das nur ein grober Entwurf und kein finales Artwork war. Na, Dance of Death, nicht Dance After Death. Jetzt habe ich das mit Live After Death durcheinander geworfen. So. Trotzdem, immens hässliches Albumcover und gerade für so eine große Band einfach richtig, richtig, richtig peinlich.
Ich will mich jetzt gerade gar nicht so krass in Beispielen verlieren. Ich habe jetzt gerade mal nebenbei noch auf dem Handy hässlicher Albumcover Metal gegoogelt. Bin hier unter anderem auf Pantera gestoßen. Interessanterweise, das finde ich übrigens überhaupt nicht, wird hier auch die Mysterious Dom Satanas von Mayhem genannt und ich finde das Cover absolut stimmig, auch wenn es halt oldschool ist, aber ich hatte hier noch ein YOLO von Finsterforst, finde ich halt auch so, aber gut, das passt dann halt auch irgendwie.
Also Into Glory Ride von Manowar ist auch noch so ein Album mit einem legendär hässlichen Cover, auf dem die vier in ihren Conan-mäßigen Lendenschurz posieren. Da lacht man sich dann höchstens drüber kaputt, aber cool sieht das ganz bestimmt nicht aus.
Ja, ich glaube, also da kannst du halt auch einmal durchs Plattenregal stöbern oder einmal durch einen Release-Kalender und du wirst genau das finden, was ich meine. Also es ist jetzt auch nicht so, was mich jetzt komplett hart triggert, ne? Aber es passt halt irgendwie in die Liste, weil ich wirklich ein bisschen überlegen musste, was kann man denn so auf einen Schlag raushauen, was halt irgendwie gut zu erklären ist. Und ich finde halt, trotz allem, eigentlich ist es ja dann eher so der mangelnde Anspruch einiger Bands an sich selbst.
Ja.
Den ich, also schlechte Produktion fällt da zum Beispiel auch rein. Also schlecht nicht im Sinne von, das klingt jetzt so und so, aber unpassend produzierte Scheiben oder sowas finde ich halt auch echt grausig. Richtig, richtig grausig und schlechte Artworks können einem dann auch schon die Laune verderben. Also gerade wenn man sich's auf Vinyl kaufen will, soll. Gut.
So.
Dein letzter Punkt für heute.
Genau. Mein letzter Punkt für heute ist mangelnder Underground-Support. Oder was ich genau meine, ist, sind diese Leute, oder was heißt, überall, wo man hinblickt, heißt es immer, es kommen ja keine jungen Bands mehr nach. Es gibt ja nicht die nächsten die nächsten das, die nächsten bla bla bla. Aber ich meine, ich bin jetzt natürlich auch längst nicht der erste Mensch auf diesem Planeten, der das sagt, dass ihn das nervt. Aber es sind halt irgendwie sehr, sehr viele Leute immer bereit, für Metallica 100 Euro auf den Tisch zu legen, aber für den Jugendheim-Gig mit 5 Bands für 5 Euro, wo vielleicht die nächste supergeile Metalband dabei ist, so da sitzen dann 3 Leute in dem Jugendheim und gucken sich das an. Und trotzdem faseln dann aber auf dem nächsten Großkonzert immer alle davon, wie super interessiert sie doch noch an der Szene wären und bla 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 bla. So, das geht mir manchmal gehörig auf den Senkel. Da würde ich mir auch einfach mehr Ehrlichkeit von den Leuten wünschen. Also mir soll halt niemand was erzählen, dass ihm der Underground wichtig ist, wenn er dann bei den Jugendheim-Gigs nicht erscheint. Dann soll er einfach zugeben, dass ihn das heute nicht mehr interessiert und dann ist ja auch alles okay so. Ne? Ich will ja niemanden dazu drängen, Dinge zu tun, die er oder sie nicht machen will. Aber dann soll man da doch wenigstens auch zu stehen, anstatt irgend so einen Quatsch daher zu reden, was meinem Empfinden nach doch sehr viele Leute tun.
Aber ich finde dieses Support hier Underground-Gesabbel halt zum Teil auch echt anstrengend und müßig. Zumal das nämlich von der Warte der Leute, die sich darüber aufregen, dass jemand 100 Euro für Metallica ausgibt, aber nicht jede Woche oder jede zweite Woche im örtlichen Jugendzentrum aufschlägt, um sich die nächsten 5 lokalen Bands anzugucken. Vielleicht hat er einfach keinen Bock mehr auf scheiß Sound, schlechtes Bier. Und weiß ich nicht, also ich verstehe das, aber ich glaube, das kann schon einfach auch zeitbedingt manchmal sein. Also ganz ehrlich, ich habe auch keinen Bock mehr, so viel auf, also es betrifft nicht nur Underground, sondern generell so viel auf Konzerten rumzurennen. Und gerade irgendwie Metal-Konzerte in kleinen Clubs bürgen halt oft die Gefahr, auch Zeitverschwendung zu sein. Und nur für das gute Gefühl, dass ich jetzt irgendwas für den Underground getan habe. Boah. Nee. Also ich weiß, was du meinst und ich finde es auch schwierig und ich finde das ja auch wichtig, dass man jungen Bands eine Chance gibt und ich finde es auch wichtig, irgendwie, um das mal dahingehend irgendwie zu formulieren, dass man physische Tonträger zum Beispiel kauft, Merchandise kauft von Bands, die einem gefallen und dann zu den Shows geht von Bands, die einem gefallen und ja klar, auch mal irgendwie im Jugendzentrum vielleicht vorbeispringen, wenn man da noch Bock drauf hat. Aber ich finde, das ist für mich nicht zwingend das Maß aller Dinge, das Underground-Supports, weil wirklich, es gibt halt einfach auch unfassbar viel, Scheißbands da draußen. und auch aus meiner Sicht auch unfassbar viele Leute, die sich auch in dieser, trotz allem, also ne, in dieser Jugendzentrum-Szene verlieren und gar nicht mehr da raus wollen, sondern eigentlich alles anfeinden,
ja, gut, das stimmt,
was darüber hinausgeht. Und ich finde halt, Underground sein um des Undergrounds willen hat halt auch inzwischen Ausmaße angenommen, die ich halt auch so nicht mehr so ganz nachvollziehen kann. Also ich höre auch sehr viel undergroundiges Zeug und ich finde es auch cool, wenn irgendwas nischig ist, weil das dann einfach nischig ist. Aber mal ganz im Ernst, nehmen wir jetzt mal einfach eine reine Slayer-Kopie unter den Thrash-Metal-Bands. Und das ist nun wirklich nicht selten. Die brauche ich mir halt nicht irgendwie alle 3 Wochen im Jugendzentrum anhören. Und gleichzeitig sind dann aber, ohne das jetzt irgendwie auf irgendeine Band zu beziehen, aber das sind dann ganz oft die Musiker da, die sich dann irgendwann wundern, wenn sie nach 5 Jahren immer noch im Jugendzentrum spielen, dass keine Leute mehr zu ihren Shows kommen und sich dann darüber aufregen, dass Leute nur noch zu Metallica gehen und da 100 Euro bezahlen, wobei sie da halt dann einfach auch von der Show her was geboten bekommen. Also hoffe ich. Gibt ja auch Ausfälle.
So, wollte ich jetzt nämlich auch gerade dran anknüpfen, weil natürlich gibt es im Underground genug Scheißkonzerte, aber die hast du halt auf der Ebene bei den großen Bands genauso. Ne? Also um jetzt mal dabei zu bleiben, so Manowar hat halt auch auf der letzten Tour locker irgendwie 80 Euro gekostet oder so. Und die liefern halt auch längst nicht mehr das, was man für 80 Euro erwarten könnte. So, ne? Und trotzdem pilgern die Leute halt jedes Mal wieder dahin, wenn die kommen. So. Und ich kann das halt manchmal nicht so ganz verstehen. Also da muss ich dann ehrlich sagen, gucke ich mir dann halt doch lieber für 5 Euro die nicht so gute Underground-Band an, als solche nicht so sympathischen Menschen dabei zu unterstützen, wie sie ihre Fans mit halbgaren Shows abzocken. So.
Absolut. Also gebe ich dir auch vollkommen recht. Aber ich glaube, das sind halt trotzdem zwei verschiedene Paar Schuhe. Also sagen wir mal so, ich finde es auch immer noch irgendwie, also ich für mich persönlich, ich mag es auch lieber noch zu einer Underground-Show zu gehen, als mich in eine Metal-Kneipe zu setzen. Zum Beispiel. Also, weil das, also das Gesamtfeeling ist ein anderes. Aber das Gesamtfeeling ist für mich auch was anderes, wenn ich zu einer großen Show gehe. So, mache ich jetzt auch nicht so häufig, aber dann macht man das halt mal, so ungefähr. Oder dann ist es halt was Besonderes. Und das Jugendzentrum ist, glaube ich, oder der kleine Club ist für viele halt auch schon Alltag geworden. Ne? Also hängt jetzt auch davon ab, wo ziehst du die Grenze? Also wenn ich jetzt einen 400er Club nehme, dann ist das für mich trotzdem noch okay. Also es ist trotzdem noch klein und überschaubar und familiär und ist ja dann trotzdem recht häufig recht voll. Aber wenn ich dann den 100er Club nehme mit dem Jugendzentrum, ich kenne das von früher, wo dann eigentlich jedes zweite Wochenende die gleichen Bands zocken und dann halt nur eine Band mal von irgendwo außerhalb kommt, die dann auf dem gleichen Level oder noch kleiner ist, dann ja, irgendwann kann ich mir auch vorstellen, dass man so ein bisschen rausgewachsen ist. Also mir geht das zum Beispiel so. Also wir haben hier jetzt, ich wohne ja ein bisschen ländlich und wir haben im nächstgrößeren Ort quasi auch sowas wie so ein Sommerfest, wo es dann auch öfter mal eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, halt eine Bühne für die lokale Rock- und Metal-Szene gab und sich da dann auch nochmal von außerhalb irgendwer hin verirrt hat. Das war früher, war das irgendwie lustig, so, aber jetzt kriegt man mich da ehrlich gesagt auch nicht mehr wirklich nicht hin. So, ich habe aber mit der lokalen Szene hier jetzt auch nichts mehr zu tun. Ich weiß gar nicht mehr, ob die noch existent ist.
Ja, also ich meine, was wo Underground anfängt und wo er aufhört, ist ja dann eh nochmal eine Sache, die man jetzt auch nochmal genauer definieren müsste, um dieses Thema hier zu einem richtigen Abschluss zu bringen. Aber ich glaube, dann gehen wir jetzt, wo wir schon beim Abschluss sind, zu deinem letzten Thema für den heutigen Tag über.
Und da bin ich, glaube ich, tatsächlich auch wieder bei der Stimmung auf Underground-Konzerten oder auf Jugendzentrum-Konzerten, weil ich das Phänomen trifft mich da häufiger, noch häufiger vielleicht noch auf Festivals. Aber ich nenne es jetzt mal so ganz plakativ Genrefeindlichkeit. Was ich genau damit meine, ist, ich finde tatsächlich, dass das etwas, gibt es bestimmt in anderen Musiksparten auch, aber gut, wir sind hier ja jetzt im Metal, fällt mir das besonders stark auf, dass es halt echt einfach so eine pauschale Verurteilung mancher Genres gibt und so eine pauschale Ablehnung und gleichzeitig aber die eigene Erhebung durch den Musikgeschmack. Und ich mache mich da jetzt auch gar nicht frei von, dass ich Menschen vielleicht auch zuerst mal im ersten Moment nach ihrem Musikgeschmack oder von ihrem Musikgeschmack auf die Persönlichkeit definiere oder schließe und das eigentlich völliger Schwachsinn ist. Aber ja, also wenn ich höre, dass es dann halt Leute gibt, die einfach zum Beispiel Metalcore einfach ganz pauschal ablehnen und am liebsten aus allen Magazinen verbannt sehen würden, das haben wir ja zum Teil ja auch in unseren Kommentaren schon gehabt. Auf Facebook gab es dabei jemanden, der sehr vehement immer gegen alles Chorige geschossen hat, wo ich mir so denke, A, niemand muss sich das anhören, B, who cares, du musst es auch nicht lesen. Und C, du bist jetzt nicht der Coolste, weil du der riesen Crematory-Fan bist. Also, oder jetzt halt du eigentlich in deinem Leben nur Metallica und Slayer gehört hast und das geil findest und alles, was, weiß ich nicht, was anderes ist, ist scheiße. Oder du stammst aus den 80ern und alles, was nach 91 gekommen ist, ist kacke. Das findest du ja in dieser ganzen Szene auf die einzelnen Genres gemünzt, überall. Ich finde es inzwischen echt unfassbar ermüdend, darüber überhaupt zu diskutieren, muss ich mal so sagen. Also die Diskussion an sich ist ermüdend.
Ja, ich weiß gar nicht, was ich da groß zu sagen soll. Bis zu einem gewissen Grad finde ich solche Diskussionen eigentlich auch ganz spaßig, aber es kommt natürlich dann auch immer darauf an, wie der Mensch gegenüber aufgelegt ist. So, ne? Soll das jetzt irgendwie so eine spaßige Stichelei sein oder will er dich jetzt halt wirklich fertig machen? So, das ist ja auch nochmal irgendwie immer ein Unterschied.
Also ich lenke nochmal ganz kurz ein. spaßiges Dissen zum Musikgeschmack finde ich übrigens auch sehr unterhaltsam und gehört auch irgendwie dazu.
Ja, das würde ich nämlich irgendwie schon sagen. Also ich kann mich an kein Metal.de-Redaktionstreffen erinnern, an dem es das nicht in alle Richtungen gab und irgendwie...
Natürlich, das ist ja auch, also es ist ja auch ein bisschen witzig, aber ich finde es halt, oder ich finde das in vielerlei Hinsicht, ich finde das sogar, wenn es ernst gemeint ist, total eigentlich eher belustigend, aber halt bis zu einem gewissen Grad nervt es dann halt auch irgendwann, wenn du dir dann an einem Abend, also selten angesprochen worden, aber wenn du dir dann irgendwie, wenn du es einfach so am Rande mitbekommst, wie das dritte Mal am Abend hintereinander die gleichen zwei besoffenen Typen an einer Bar über die zwei jungen Leute im Parkway Drive Shirt auf irgendeinem Death Metal Konzert ablästern, was sie denn hier zu suchen hätten. Ja, weiß ich nicht. Da denke ich mir dann schon, was habt ihr, also gibt's nichts Spannenderes in eurem Leben?
Ja, gut, das ist natürlich, das stimmt natürlich.
Und ich bleib dabei, das kommt halt einfach gar nicht so selten vor. Und das, also das finde ich dann halt schon lächerlich. Ich hatte jetzt hier eigentlich noch so einen Unterpunkt mir mal notiert. Ich finde halt auch dieses One-Family-Gelaber, was die Metal-Szene angeht, echt schwierig.
Ja, wobei es gibt schon Festivals oder so, wo ich doch das Gefühl habe, dass das sogar berechtigt ist, das zu sagen. Also weiß ich nicht, auf dem Rock Hard Festival zum Beispiel habe ich noch nie irgendwie wirklich negative Erlebnisse mit den Leuten da gehabt.
Aber es geht ja auch nicht zwingend ums Negative oder Positive. Aber ich finde halt, also ich finde das halt eh. Ich kann, also das komme ich auch wieder auf Fußball, nur weil ich derselben Mannschaft die Daumen drücke wie du, heißt das jetzt auch nicht, dass wir irgendwie Geschwister sind oder dass wir jeden Abend in der Kneipe zusammen rumhängen müssten oder dass wir automatisch ohnehin ganz viel gemein hätten. So, und das nervt mich halt manchmal etwas. Also einfach mal ganz kurz als Einschub, man muss bitte bedenken, dass das hier natürlich jetzt nicht mein Lebensinhalt ist, mich hier über gewisse Dinge in der Metal-Szene aufzuregen, aber das sind einfach die ersten Punkte, die mir einfallen und die ich irgendwie belächelnswert finde, aber ja, also ich kann den Gemeinschaftsgedanken verstehen, ich kann diesen Wunsch nach Gemeinschaft verstehen, aber ich sehe es einfach eher so, dass man ja sich vielleicht einen Freundeskreis mit einem ähnlichen Musikgeschmack sucht und sich in dem bewegt und dann halt natürlich die Anknüpfungspunkte auf Konzerten und Festivals näher sind, aber trotz allem hasse ich es zum Beispiel, wenn Leute mir auf Festivals entgegenrennen und mich umarmen wollen, die einfach nur stockbesoffen sind und stinken. So, da.
Ja, gut, das nervt mich auch.
Siehst du?
Das
noch ein Punkt für die Liste, also wir sprengen das jetzt hier gerade mit den 6 Dingen. Punkt 7, besoffene Leute auf Metal-Festivals, die einen unbedingt umarmen wollen.
Und am besten noch vorher durch eine Schlammpfütze getaucht sind, so, da kriege ich immer die größte Krise.
Ich finde, also ich kriege immer die größte Krise, wenn dann kein Nein akzeptiert wird, weil ich kann das halt echt nicht von Fremden irgendwie, also jetzt reden wir ja doch in der Pandemiezeit, wo das natürlich noch ein bisschen beschissener wäre, aber viel zu oft erlebt und ich finde es echt nicht schön. Vor allem nackte Männer oder halbnackte Männer mit Oberkörper frei, nach 3 Tagen nicht geduscht und 5 Tagen Koma saufen. Nah.
Ja, das muss nicht sein.
So.
Aber ich glaube, damit sind wir am Ende unserer Liste, oder?
Genau, und jetzt habe ich nur eine ganz allgemeine Frage, wobei ich die, also die ist mir jetzt spontan eingefallen. Also nochmal zurück, wir haben ja eigentlich immer pro Frage, dass einer von uns dem anderen eine Frage stellt.
Pro Folge.
Und heute habe ich mir gedacht, ich nehme mal was ganz Banales, weil wir jetzt über Dinge geredet haben, die uns in der Metal-Szene nerven. Aber Dominik, was kotzt dich denn im Supermarkt am meisten an?
Im Supermarkt.
Ja, ich wollte mal weg vom Metal gerade.
So grundsätzlich oder gerade jetzt in der Corona-Situation speziell?
Boah, das kannst du dir von mir aus aussuchen, aber ich finde es halt, also ich weiß, für mich, das nimmt sich nicht viel.
Boah, es ist auf jeden Fall alles, was den Vorgang an der Kasse in irgendeiner Form verlangsamt. Also vor allem diese Leute, die dann da mit dem Prospekt stehen und dann noch sagen, ja, aber hier steht doch drin, dass das so und so runtergesetzt ist, und dann müssen die Leute an der Kasse denen erst noch erklären, dass das aber der Prospekt von vor 2 Wochen ist und das Angebot jetzt nicht mehr gilt, und ja, aber es steht da doch und bla, und ich stehe da dann halt auch und denke mir nur so, Leute, ich will jetzt halt auch mal bezahlen, so, und wenn das Angebot nicht mehr gültig ist, ist es halt nicht mehr gültig, Gottverdammt, was diskutiert ihr da vorne so, ne? Also sowas macht mich wahnsinnig, ja.
Soll ich jetzt?
Und bei dir?
Bei mir? Ich habe gerade tatsächlich noch mal länger drüber nachdenken müssen, weil ich das irgendwie schon so ein bisschen gefühlt habe, worüber du dich da gerade echauffiert hast. Aber bei mir ist es tatsächlich eher der Fall, dass ich das im Moment noch viel öfter habe als davor. Wenn Supermärkte der Meinung sind, sie müssten eigentlich permanent die Regale auffüllen und alles gleichzeitig machen, und dann hast du diesen Supermarkt und eigentlich überall stehen große Wegen rum mit Ware, die irgendwann am Tag eingeräumt werden sollen, und irgendwo wuseln Mitarbeiter rum, die das dann noch machen, und dann wird aus so einem Gang, wo du sowieso nicht Abstand zu deinem entgegenkommenden Einkaufswagen Speedfreak hast, wird das halt noch schlimmer. Und das passiert irgendwie echt ständig. Und das Geile ist dann, wenn du dann die Zeit nimmst, in der ältere Herrschaften einkaufen gehen, dann wird's richtig schlimm. Weil dann, es gibt sogar noch mehr Dinge. Also Supermarkt ist echt die Falle, wo ich mich richtig aufregen könnte. Die Leute, die ihren Dorfklatsch im Supermarkt halten müssen und sich dann zu dritt mit ihren 3 Wegen im Kreis in irgendeinen engen Gang stellen, und du musst da dran vorbei. Und sie reden und reden und reden und reden. Boah, nee. Ich fand, Einkaufen hat mir mal Spaß gemacht, aber.
Echt? Also mir noch nie. Ich fand's schon immer furchtbar nervig.
Ja, ich koche auch gerne so, und ich find's halt eigentlich auch voll geil, dann so durch so einen Supermarkt zu stöbern und zu überlegen, was ich kochen könnte. Das macht dann schon Spaß, wenn das Sortiment halt irgendwie entsprechend gut ist. Aber boah, ey, nee, so in der letzten Zeit. Jetzt habe ich noch eine Story von gestern vom Einkaufen. Die war einfach so zum Abschluss jetzt, weil die hat mich auch richtig angepisst und hat so die Rücksichtslosigkeit in Supermärkten, auf Supermarktparkplätzen echt auf die Spitze getrieben. Und zwar vor dem Supermarkt aus dem Auto ausgestiegen. Also Parkplatz zum Glück irgendwie direkt kurz vorm Eingang gekriegt. Und dann fing es plötzlich an, oder es hat sehr doll geregnet, aber hörte auch schon wieder auf. Und dann stand da schon eine, nicht sehr alte Frau und aber auch nicht sehr junge Frau, noch untergestellt und blockierte aber schon die Einkaufswagen mit sich und ihrem Einkaufswagen. Eine andere Frau kam gerade dahin gelaufen mit ihrem Einkaufswagen, um ihn zurückzuschieben, und in dem ballert so ein Jeep rückwärts einfach fast in den Supermarkt rein, hat die andere Frau fast umgerannt, um die Frau, die da gewartet hat mit ihrem leeren Einkaufswagen und eh schon alles blockiert hat, vor dem Regen zu schützen. Ohne zu gucken. Also das war echt, die Situation fand ich echt skurril und lebensgefährlich, und die sind auch einfach mal kommentarlos abgehauen, während sich alle Welt um sie rum aufgeregt hat. Und das war echt so das Paradebeispiel von Dingen, die den Supermarktplatz, Parkplatz definieren.
Ja, dann entlassen wir euch für die heutige Folge mal mit dieser skurrilen Supermarktgeschichte.
Jo, und wir hören uns irgendwann demnächst wieder.
Jo, bis zur nächsten Folge.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.